Herzlich willkommen, Sie hören die neueste Ausgabe von Krieg und Frieden hier im Kontrafunk. Liebe Hörer, vielleicht ist Ihnen der Name Giulio Duhé noch ein Begriff. Der italienische General gilt ja als der Vater des Luftkrieges. Er hatte sich die Entwicklung und die Fähigkeiten des Flugzeuges in der Zwischenkriegszeit angesehen und er war überzeugt, in der Zukunft werden Kriege nur noch über die Luft geführt und vor allem nach kurzen, schweren, erschütternden Schlägen mit wehenden Fahnen gewonnen. Heute wissen wir, dass das bei weitem nicht ausreichen muss, um Kriege oder Gefechte zu gewinnen, aber auch heute versuchen Techniker, Militärs und Analysten, ein möglichst naheliegendes und wahrscheinliches Bild der Zukunft des Gefechtsfeldes zu zeichnen. Auf welchem Stand sind wir da? Was alles möglich ist und was noch nach Science Fiction klingt, das besprechen wir heute mit Luftwaffenoberst AD Richard Drechsel. Und dann wollen wir uns einem grundsätzlichen Thema widmen, nämlich der Bedeutung von Seemacht. Uns allen klingelt es ja noch im Ohr, wie groß die Angst vor Piraten am Horn von Afrika war, davor, dass jemand die Straße von Hormus oder sogar den Suezkanal blockieren könnte. Hat derjenige, der die See beherrscht, den ersten Schritt zur Weltmacht getan? Oder, und da sind wir ja wieder beim Thema Krieg der Zukunft, sind Schiffe, gerade große Schiffe, in Zeiten von Wasser- und Flugdrohnen sowieso obsolet geworden? Das und noch viel mehr besprechen wir mit Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach. Ich bin Gernot Danowski, Sie hören Krieg und Frieden. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer, am 21. Oktober 1805, also vor über 200 Jahren, besiegte Admiral Horatio Nelson in der Schlacht von Trafalgar die vereinte französische spanische Flotte. Ein Sieg, der Großbritannien zu unangefochtenen Herren der Meere machte und die Weltordnung des 19. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat. Aber was damals mit Segelschiffen, Kanonen und Flaggen auf Masten entschieden wurde, spielt sich heute in ganz anderen Dimensionen ab. Mit Satelliten, mit U-Booten, Datenleitungen und unbemannten Systemen. Trotzdem bleibt eines gleich, wer die See beherrscht, bestimmt auch oft die Weltpolitik und den Lauf der Weltpolitik. Oder trügt dieser Eindruck? Wie wichtig ist maritime Macht heute noch? Welche Rollen spielen die großen Seemächte und wo steht eigentlich Deutschland dabei? Darüber spreche ich jetzt mit Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral AD, langjähriger Marineoffizier und Kenner der geopolitischen Zusammenhänge auf See. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, Manedowski.
Wir kommen auf Trafalgar zu sprechen. Am 21. Oktober 1805 besiegte also Nelson die französisch-spanische Flotte bei Trafalgar. Warum gilt diese Schlacht bis heute als Wendepunkt der Seemachtgeschichte?
Gut, mir würde im Zweifelsfall noch was anderes einfallen, da komme ich vielleicht zum Schluss zu. Aber jetzt erstmal in der Schlacht von Trafalgar. Sie wissen, napoleonische Zeit. Auf der Landmasse Europas war Napoleon ja schon weit fortgeschritten. Das Deutsche Reich war kurz zum Zerfallen. Und mit dieser Chance, die Royal Navy zu bekämpfen, aus der Sicht Napoleons, und sie im Zweifelsfall auch zu schlagen, hätte sich das Blatt wirklich gewendet. Und zwar nicht nur auf dem europäischen Schauplatz, sondern auch im amerikanischen. Aber genau das ist ausgefallen. Die französische Marine zusammen mit den Spaniern sind geschlagen worden. Nicht unbedingt vernichtend, aber so geschlagen worden, dass sie als Rivalin, also die französische Marine als Rivalin der Royal Navy endgültig ausgeschlossen war. Die Franzosen konnten ihre Schiffe, die sie verloren haben, nur noch teilweise einsetzen, waren dann auch im Wesentlichen an, sagen wir mal, also als Küstenmarine nur noch geeignet und waren wirklich nicht mehr in der Lage, die Seeherrschaft des Vereinigten Königreichs da in irgendeiner Weise zu gefährden. Aber auch die Spanier hatten praktisch keine Chance mehr, eine richtige große Flotte aufzustellen, was auch letzten Endes dazu führte, dass sie große Teile ihrer Kolonien verloren haben in Südamerika. Aber weil ich es gerade gesagt habe, ich halte die Schlacht der spanischen Armada mit der englischen Flotte 1588 für erheblich bedeutender, denn diese beendete mit einer gewissen Verzögerung die Vorherrschaft Spaniens auf den Weltmeeren zugunsten Englands. Gut, 200 Jahre früher, oder 300 Jahre sogar, aber egal.
Was haben diese Seesiege den Briten sozusagen erlaubt? Also was hat dann Großbritannien zur damals dominierenden Seemacht gemacht? Und an welchen Stellen konnten sie schalten und walten? Was hatte das für Auswirkungen?
Ja, in beiden Fällen, auch schon eben 1588, war es, man würde jetzt sagen, ein technologischer Vorsprung. Nun spricht man vielleicht bei Segelschiffen und Holzschiffen vielleicht nicht unbedingt von einem großen technologischen Vorsprung. In diesem Falle bei den Engländern kleinere, wendigere Schiffe. Das erwartet man da eigentlich nicht, aber tatsächlich war es so. Und das galt eben für Trafalgar genauso, weil die Schiffe waren so gut gebaut. Man war einfach dadurch, dass man eben schon lange als Seemacht aus der Insellage heraus in der Lage, sich immer wieder selbst zu revolutionieren und modernere Kriegsschiffe zu bauen. Dazu kam dann später noch der Einsatz, relativ schnell ja noch, auch im 19. Jahrhundert, der Einsatz von Stahl und Dampfkraft. Das auch wiederum eher möglich durch Britannien, das sowieso an der Spitze der industriellen Revolution stand. Und des Weiteren eben dann auch revolutionäre Entwicklungen, die es dann eben zur Folge hatte, dass Großbritannien immer, an anderen Orten auch, aber vor allem im Kriegsschiffbau und der Kriegsschiffführung, in der Frage, wie man die Waffen einsetzt. Früher, Sie erinnern sich, das kennen Sie aus irgendwelchen Seeräuberfilmen, wie die dann nebeneinander hergefahren sind. Das war ja in Trafalgar auch noch so. Aber dass man eben die Waffenwirkung ganz anders einsetzen konnte. Man war in England immer revolutionärer, schneller und dann auch stärker. Und das Ganze wurde natürlich auch noch finanziert durch ein Empire, was dazu wirklich in der Lage war.
Was lässt sich aus Trafalgar ableiten, das auch heute noch für maritime Strategien nach wie vor gilt?
Aus Trafalgar ist es ähnlich wie ein Zitat von unserem zweiten Marineoffizier, der Generalinspekteur der Bundeswehr wurde, der Admiral Wellershoff, leider schon verstorben. Er hat es mal so formuliert, dass er nichts erkenne, was aus der Skagerrak-Schlacht von heute noch von Bedeutung wäre. Angewandt jetzt auf Trafalgar, widerspreche ich ihm doch. Und zwar das, was ich gerade so in einigen Sätzen schon angedeutet hatte, dass die Erkenntnis, insbesondere die Erkenntnis der anderen, die Erkenntnis natürlich desjenigen, der die Niederlage erlitten hat, die technische Weiterentwicklung, die taktische Weiterentwicklung, die Ausbildung zum Kampf, Kampfgemeinschaften zu fördern, alles das, damit hätte man maritime Strategie, würde man heute auch noch größer sehen, aber letzten Endes hat das natürlich eine Basis. Auch das Erkennen der Bedeutung von Marinen für das eigene nationale Wohl und dass man auch erkennt, dass Streitkräfte, vor allem die der Maritimen, für außenpolitische Zwecke zu nutzen hat. All diese Dinge spielen für die Einschätzung, was ist eine Gesamtstrategie eines Volkes oder einer Nation oder eines Landes, welches ist dort in der Frage sehr zu betonen. Jetzt, wie gesagt, Großbritannien in der Insel natürlich irgendwie zwangsautomatisch Marine. Aber ich sage, für Deutschland würde das auch sein. Marine wird immer den Ausschlag geben. Und je nach persönlichem Gusto können Sie verschiedene Niederlagen in der Vergangenheit im Landkrieg auch als Folge der Einschränkung durch maritime Übermachtung eines Gegners erkennen. Das mag logistische Versorgung sein, etc. Also spielt eine große Rolle Marine, maritime Strategien. Und Trafalgar hat das nochmal sehr viel deutlicher gemacht.
Die Geschichte scheint zu lehren, dass die Seemächte immer die Landmächte wie, man möchte es fast sagen, eine Schlange umfassen und erdrücken. Das hat man bei diesem Beispiel aus Frankreich mit dem Leviathan und dem Gegenstück eben auch, also mit diesem Seemonster, das quasi das Landmonster unter Wasser drückt und es ertränkt, ist dementsprechend eine Landmacht und wir sind eine Landmacht, also Deutschland, Österreich und auch die Schweiz, ist solchen Mächten ein Großmachtstatus dementsprechend unmöglich?
Heute, wenn Sie es grundsätzlich historisch sehen wollen, es gab natürlich auch Großmächte, die keine großen Flotten hatten oder auch gar keine hatten. Also zum Beispiel das Persische Reich, nun ist das schon ein paar Tage her, was aber am Ende auch verloren hat gegen Athen, weil Athen unter Themistokles sich dann entschieden haben, tatsächlich Schiffe zu bauen und keine Soldaten stärker zu betonen. Aber auch Russland war eine Großmacht, Preußen. Aber letzten Endes mussten sich am Ende alle in irgendeiner Form maritimen Kräften unterwerfen. Vielleicht darf ich noch erwähnen, China ist ganz interessant bei der Gelegenheit, nicht nur heute, denn man orientiert sich dort auch neu. Die große Zeit, Anfang des 15. Jahrhunderts, Admiral Zheng He, der hat die großen Reisen in den Indischen und den Pazifischen Ozean gemacht. Danach war es leider Ende, weil viel zu teuer. Dann insofern ist dann China wieder zurückgefallen in eine eher Landmacht. Aber Sie haben schon recht, es gibt eine Analyse, die sagt, wer die See beherrscht, beherrscht die Welt. Und Großbritannien war lange Zeit ein gutes Beispiel, auch Spanien, Portugal, Holländer. Heute ist es die USA. Frankreich hat versucht, beides zu spielen. Und zwar insbesondere, wir haben es ja so eingeleitet mit der napoleonischen Zeit, ist aber gescheitert, weil die Betonung am Ende auf das Land die überseeischen Ambitionen letztlich scheitern ließen. Aber Sie haben schon recht, alle bedeutenden Kriege wurden letztlich von Seemächten gewonnen und die Weltdominanz hatten und werden vermutlich erstmal, so wie es ausschaut, nur noch Seemächte haben.
Heben wir mal den Kopf, schauen ein bisschen in die Runde, gucken auf der Welt, was los ist und wir fragen uns, was sind denn heute die neuralgischen Punkte, also die geografischen Punkte in der Seekriegsführung oder überhaupt in der Seefahrt und im geostrategischen Wettbewerb? Also wo auf der Welt ballt es sich, um welche Stellen zanken sich alle und wo gucken eigentlich alle gerade hin, wenn es darum geht, wenn wir da den Daumen drauf haben, dann haben wir einen richtig guten Vorteil.
Also wir eins gelernt haben, spätestens aus dem Wahlkampfmotto damals von Bill Clinton, it's all economy stupid, also es geht immer um Wirtschaft, dann geht es natürlich hier auch bei der Marine oder bei seeischen, sagen wir nicht nur Bedrohungen, sondern bei seeischen Angelegenheiten auch dort um Versorgungswege, also letzten Endes immer um Handel. Und der Handel wird immer dort bedroht, wo es eng wird auf See. Das sind dann eben die tatsächlichen Meerengen, die Straßen, die Bab el-Mandeb, zum Beispiel zwischen der arabischen Halbinsel und dem afrikanischen Kontinent, die Straße von Hormuz, ja nun sehr bekannt, wo es ja immer wieder Clash gibt, die Straße von Malakka draußen in Südostasien, Gibraltar genauso, aber auch die künstlichen wie Panama, Suezkanal, auch der Nordostseekanal, wenn es so will. Es ist heute weniger die offene See, was es damals noch sehr viel stärker war in der Vergangenheit. Dafür gibt es viel zu viel Verkehr und dafür reichen die Marinen auch nicht aus. Also es bleibt dabei, die neuralgischen Punkte, die neuralgischen geografischen Punkte bleiben weiterhin die Meerengen.
Es gibt aber auch Landmächte, die versuchen genau diese neuralgischen Punkte zu umgehen. Stichwort Neue Seidenstraße zum Beispiel. Das ist natürlich unglaublich aufwendig, weil im Vergleich jetzt über Land solche Infrastrukturen aufzubauen, natürlich das Wasser die reinste Autobahn ist, sage ich jetzt mal, für größere Waren und größere Mengen. Kann außer China sowas heutzutage überhaupt jemand?
Also wer es könnte, und es geschieht ja letzten Endes auch, die Russische Föderation ist ja nun, trotzdem sie ja nun deutlich kleiner ist, als die Sowjetunion es war, aber nun über eine so große Landmasse verfügend, dass sie in der Lage ist, so manche Sanktionen, die heute ja anders politisch motiviert ist, aber wenn es jetzt hier irgendeine Art von Blockade gäbe, dann ist Russland durch seine große Landmasse in der Lage, eben doch über weite Strecken sich dann auch wieder zu versorgen, eben durch andere Nationen, die ihr gewogen sind. Und China tut das durch die Seidenstraße, das ist allerdings ja ein rein wirtschaftliches Projekt und kein Notprojekt. Aber letzten Endes ist das so. Das können kleinere Nationen und das könnten wir zum Beispiel nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Auch das haben wir im Ersten Weltkrieg und in gewisser Weise auch im Zweiten Weltkrieg erlebt. Die großen Nationen können das, die kleinen können das nicht.
Jetzt, weil Sie es schon angesprochen haben, Blockadepolitik. Ist denn die Seeblockadepolitik, die die Franzosen nach Trafalgar zum Beispiel an den Tag gelegt haben, heutzutage nicht durch die Sanktionen der EU oder der Länder gegenüber Russland und so weiter, ist das dadurch abgelöst worden? Ist das die neue Art von Blockadepolitik?
Im Grundsatz schon ja, aber das gilt eher für die größeren Nationen. Wenn Sie sich an die kleineren oder kleinere, sagen wir mal, Konflikte erinnern, damals Restjugoslawien in den 90er Jahren, da gab es ja auch eine Art von Blockade. Ich habe als vergleichsweise junger Offizier daran auch teilgenommen, als dann im Mittelmeer in der Adria entsprechend blockiert wurde oder aktuell vor der Küste Venezuela, jetzt aus ganz anderen Gründen, eben wegen der jetzt Antidrogenpolitik der Vereinigten Staaten. Da eignen sich so klassische Blockaden am ehesten noch. Das hängt natürlich deutlich von der Geografie des zu blockierenden Landes ab. Zum Beispiel die vermeintliche Blockade, was heißt vermeintlich, der Versuch einer Blockade oder eines Prüfungs- und Kontrollmechanismus vor den Küsten der Levante, also Libanons und Gazas, die sind deutlich weniger wirksam, wenn man im Zweifel durch das Hinterland versorgt werden kann. Dann nützt es einem nichts. Also man muss das dann schon doch aus einer anderen Perspektive sehen.
Jetzt gehen wir mal in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen zurück, denn der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler ist 2010 über die Aussage gestolpert, dass es ja völlig klar ist, dass Deutschlands wirtschaftliches Blühen auch davon abhängt, ob wir in der Lage sind, die Seewege notfalls eben auch mit Gewalt zu sichern, weil wir eben eine Import- und vor allem Exportnation sind. Und deswegen die Frage, sind sich die Menschen in Deutschland überhaupt darüber im Klaren? Sind sie sich dessen bewusst, wie wichtig die Marine für unsere wirtschaftliche Potenz ist und dementsprechend aber auch für unsere geostrategische Lage?
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt ja die sogenannte, das heißt im Englischen Sea Blindness, also einfach blind zu sein über die Bedeutung der See. Das ist bei Deutschland schon fast sprichwörtlich. Als ich Ausbildungsoffizier war an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, war das, wenn es darum ging, den anderen Teilstreitkräfteangehörigen, Offizieren im Zuge der allgemeinen Ausbildung deutlich zu machen, da war immer das schöne Bild. Vorne sieht man eine junge Frau, die schaut aufs Meer und da unten drunter stand immer, die Deutschen lieben das Meer und zwar vom Strande aus. Das war natürlich der einigermaßen hilflose Versuch, klarzumachen, worauf es eigentlich ankommt. Denn in der Tat ist es so, es geht jetzt nicht nur darum, um den aktiven Einsatz von Marinestreitkräften, sondern der Bedeutung, gerade wir, sowohl als Exportnation, aber natürlich auch vom Import absolut abhängig. 90%, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es dreht sich immer so ungefähr um die 90% aller Güter, die Deutschland und übrigens nicht nur Deutschland, sondern dahinter mit dem Eingangstor Hamburg bis runter in die Schweiz und Österreich, kommt über See. Und wenn das in irgendeiner Form gestört wird, dann gehen bei uns ganz schnell die Lichter aus. Und im Kriege ist es sicherlich so gewesen, das haben die beiden Weltkriege gezeigt, der erste noch schlimmer als im zweiten, dass wenn man nicht in der Lage ist, das aufzubrechen, weil wir eben in so einer, ja letzten Endes einer Landinsellage sind, auch wenn wir Nordsee und Ostsee haben, aber das kann man nicht vergleichen, Aber das ist den wenigsten Menschen heute in Politik und Gesellschaft zu vermitteln. Die gucken halt in den Laden und da ist alles da und dann fragt sich keiner, wo es herkommt.
Und dann ist die Frage, wenn wir diese gewissen Interessen haben, nämlich versorgt zu werden und Handel nach außen zu treiben, Waren, die im besten Fall in Deutschland produziert werden, teuer nach draußen zu verkaufen, wir müssen das ja alles rausschiffen, sind wir eigentlich selber noch in der Lage, unsere eigenen Interessen, und damit meine ich sichere See- und Handelswege, durchzusetzen? Oder ist die Decke seitens der Marine und seitens der Bundeswehr so kurz, dass wir dazu immer eigentlich, ich sag's jetzt mal, eingekaufte Leistung brauchen. Sprich, wir brauchen die Amerikaner, die Briten oder die Franzosen oder irgendjemanden, der unsere Sicherheit gewährleistet.
Absolut, nein, da haben Sie recht. Also aktuell und eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg müssen wir alles einkaufen. Wir können zwar eine Marine haben und sagt man ja immer, wir haben die kleinste Marine unserer Geschichte. Jetzt wird es vielleicht wieder mal ein bisschen größer werden, aber letzten Endes müssen wir alles in der Tat einkaufen oder besser gesagt im Konzert mit den anderen als innerhalb der NATO oder innerhalb der Europäischen Union mit anderen sicherstellen oder im Zweifelfall auch erstreiten. Aber ich denke, was uns hier in Westeuropa betrifft, alles das, was uns hier als Deutsche betrifft, in Westeuropa betrifft natürlich auch alle anderen. Das heißt also mit uns alliierten Länder. Allein wären wir da völlig hoffnungslos aufgestellt. Oder wir müssten eben mehr haben, mehr produzieren, mehr einfordern. Aber selbst in diesem Konzert mit Alliierten müssen wir mehr Kraft und Material in die Waagschale werfen können. Denn wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere immer für uns das alles möglich machen, damit wir schön wirtschaften können. Ich denke, bisher waren wir da jetzt zunehmend schlechter aufgestellt. Vielleicht ändert sich das jetzt durch die neue Situation, aber naja, noch sind Zweifel anzumelden.
Kristallisiert sich vielleicht nicht an der Marine und an der Wahrnehmung der Marine überhaupt die Frage, was Deutschland geostrategisch erreichen will? Wofür stehen wir? Was wollen wir eigentlich?
Also ich wage mal die Aussage, dieses Deutschland mit diesen Politikern, das ist kein Politiker-Bashing, aber mit diesen Politikern will geostrategisch als Deutschland, als Land gar nichts erreichen. Ich denke, das ist das, was ich gerade in der Vorfrage auch sagte. Wir werden versuchen, alles in Konzert mit der NATO und der Europäischen Union versuchen. Also alleine sehe ich dort, und das wäre ja die Frage, was würden wir tatsächlich in die Waagschale werfen, um alleine hier Deutschland etwas geostrategisch erreichen zu wollen, das sehe ich nicht. Außenpolitisch, wenn Sie mal die jüngsten Blamagen der deutschen Rolle zum Ende des Gaza-Krieges sehen oder der ausgefallene Besuch jetzt unseres Außenministers in China, die sprechen ja Bände. Auch das Auftreten unserer früheren Außenministerin hat uns da sehr geschadet. Klar können wir jetzt sagen, da können Sie noch so viel Marine haben, das interessiert am Ende angesichts dieser Zustände niemanden. Aber das Verständnis, das tiefere Verständnis in der deutschen Politik für diejenigen, die dort an den Mäbeln der Macht sitzen, zu verstehen, was es eben bedeutet, in anderen Ländern, nicht in unserer Wahrnehmung, aber in anderen Ländern wird das Auftreten von Streitkräften nicht zur Bedrohung, sondern einfach nur als in being, also vor Ort zu sein, spielt eine große Rolle. Noch vor einigen Jahren habe ich als noch im Ministerium, dann später als Inspekteur der Marine, das mit auf den Weg bringen können, dass deutsche Schiffe, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch unserer Wertepartner in Ostasien, nach Asien gefahren sind. Das erste war damals die Reise der Fregatte Bayern. Ich selbst habe die Fullerton Lecture gehalten in Singapur. Das ist das bedeutendste unterhalb des Shangri-La-Dialogs, sicherheitsverteidigungspolitische Großevent. Da hat man uns dort haben wollen und wir konnten das zeigen, wenn auch nur mit einem Schiff, das wenig ist. Das kann man mehr machen. Aber die Frage, was wir geostrategisch erreichen können, was wollen wir überhaupt? Ich glaube, das ist noch nicht richtig beantwortet. Wir wollen immer, dass alles irgendwie geschieht und passiert, aber wir müssen was selber in die Waagschale werfen und da sind wir selten bereit dazu.
Etwas, was die deutsche Politik natürlich sehr stark beschäftigt und auch die Bundeswehr, ist der Ukraine-Krieg. Und auf allen Ebenen stellt man sich natürlich die Frage, sind wir verteidigungsfähig? Welche Rolle spielt die Marine dabei? Und gibt es jetzt schon neue Konzepte, auf die der Ukraine-Krieg Einfluss hat? Also findet da bei der Marine ein Umdenken statt?
Also wenn ich auf das Zielbild, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist eigentlich eine Aufzählung all dessen, was man haben will in der Zukunft. Mal abgesehen davon, dass man das natürlich auch alles bemannen muss. Also nur irgendwelche Schiffe zu bauen, ist immer eine Geschichte. Irgendjemand muss ja das auch kämpfen. Und kämpfen tun nicht Schiffe, sondern Menschen. Ja, da tut sich etwas. Ich denke auch schlichtweg, da spielt der Ukraine-Krieg schon eine Rolle. Aber das hätte man eigentlich während des ersten Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan schon sehen können. Gerade in dem Bereich, in dem wir letzten Endes in einem zukünftigen, wie auch immer aussehenden Konfliktfeld auftreten würden, also im Wasser-Land-Übergang, da spielen eben alles das, was unbemannt ist, eine große Rolle. Unbemannte Drohnen, seien sie nun fliegend oder seien sie tauchend oder seien sie auf See fahrend, wie zum Beispiel die Ukrainer jetzt im Schwarzmeer. Da wird es eine große Rolle spielen, dass wir zum einen das Abwehrverhalten verbessern können, also sagen wir mal materiell. Das haben wir auch gesehen während unseres Einsatzes im Roten Meer. Aber vor allem, was können wir selbst quasi aktiv bringen. Also wie können wir selbst Drohnen kaufen, betreiben und dann auch zum Einsatz bringen? Das ist die Zukunft und wir müssen mehr forschen in eine Idee, wie könnte sich das Kriegsbild weiterentwickeln, damit wir mal wieder, wie wir es früher mal waren, vor der Welle sind und nicht hinterher dackeln.
Das passt natürlich auch thematisch zu dem anderen Interview mit Herrn Drechsel, mit dem wir über das Gefechtsfeld der Zukunft gesprochen haben. Wie sieht die Seekriegsführung der Zukunft aus?
Also mit Sicherheit nicht mehr so wie Trafalgar. Eher ähnlich, wir haben es noch einigermaßen vor Augen, der letzte größere Seekrieg, wo es von Bedeutung ist, war der Falklandkrieg. Auch schon dort spielte eigentlich Schiff gegen Schiff kaum eine Rolle. Das U-Boot wird weiterhin seine große Bedeutung haben. Natürlich Flugkörper, Flugzeuge, alles, was, wie gesagt, auch unbemannt, sprich Drohnen, das erleben wir. Ich denke, gerade in diesem Wasser-Land-Übergang ist es heute eine Mischung aus allem. Man kann das praktisch nicht mehr so sauber trennen. Also Marine macht nur Marine, Heer macht nur Heer. Heer muss Marine unterstützen, Luftwaffe muss Marine unterstützen. Das geht alles miteinander über. Ich habe vor einigen Jahren mal eine ganz interessante Studie gelesen. Da hat man gesagt, es braucht eigentlich nur noch drei Dinge. Das eine sind Flugkörper, nennen wir es mal Flugkörper, Drohnen und ähnliches, also unbemanntes. Das ist Cyber im großen Maße, eben auch aktiv und attackieren können. Und das sind Spezialkräfte. Und lassen wir mal Spezialkräfte hier in diesem Fall weg, wobei wir haben ja Kampfschwimmer und sowas. Ich denke, der zukünftige Krieg ist eben eine nicht mehr sauber trennbare zu diesen Dimensionen, sondern eine sich Dimensionen vermischende Kriegsführung, wo praktisch alles ineinander greift, vor allem das Ganze unter der Beobachtung der Satelliten. Und auch die Bekämpfung von Satelliten spielt damit eine Rolle, was ja durchaus Schiffe können. Das ist das Bild der Zukunft. Da ist für uns, wir Deutschen, auch ein langer Weg hin. Aber wie sei es so schön bei Kolumbus, die See wird allen neue Hoffnung bringen, so wie der Schlaf die Träume bringt.
Wir haben natürlich auch sehr interessante Lehren, die wir aus dem Ukraine-Krieg ziehen können. Unter anderem die, dass es den Ukrainern mit einfachsten Mitteln gelingt, zum Beispiel auch mit Seedrohnen, weite Teile der Schwarzmeerflotte der Russen zu versenken oder zu beschädigen oder in Schach zu halten. Ist das der Seekrieg der Zukunft? Müssen wir quasi in Zukunft auf Dickschiffe verzichten, auf die großen Pötte? Oder lohnt es sich und ist es auch wichtig, die großen Dinger noch zu bauen nach wie vor?
Ja und ja. Das, was jetzt gerade in Ukraine im Schwarzmeer ist, also das ist ja dieses neue System, Sea Baby nennt sich das. Das ist nichts anderes als ein kleines Schnellboot. Entweder mit Flugkörpern ausgestattet oder mit Maschinengewehren. Das kann man alles remote, also irgendwie von der Entfernung entsprechend steuern. Das sind natürlich auch immer alles Entwicklungen gewesen des Kleinen gegenüber dem Großen. Weil er ganz genau weiß, dass er mit den großen Hunden nicht wellen kann, sondern er musste dann in irgendeiner Form die Ukraine mit ihren dann doch anfänglich noch beschaulichen und bescheidenen Möglichkeiten eben etwas finden, um gegen, wie Sie es gerade sagen, die großen Schiffe der Russen im Schwarzmeerflotte eben gegen angehen zu können. Insofern war das eine gute Sache. Aber es bleibt ja dabei. Ich habe das immer persönlich auch während meiner aktiven Zeit immer gesagt, man muss das haben oder das kaufen und darauf auch ausbilden, womit man den großen Krieg führen kann, zumindest anteilig. Sagt ihr, wir müssen das ja nicht alleine machen. Und alles andere davon muss abwärtskompatibel sein. Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht. Gut, das war aus einer anderen Situation, aus einer anderen Sicht. Insofern will ich meine Altvorderen nicht kritisieren deswegen, dass man Schiffe und Boote eingekauft hat, die man für bestimmte Belange brauchte, die aber, sagen wir mal, für den großen, ich nenne es mal im russischen Sicht, mit dem großen Vaterländischen Krieg nur mittelbar einsetzen konnte. Es ist so, dass wir natürlich jetzt nicht nur dauernd im großen Verteidigungskrieg sind, sondern es gibt ja weiterhin Einsätze. Es wird weiterhin zukünftig, wenn wir diesen Krieg dann endlich mal beendet haben, weiterhin auch Einsätze, wie wir sie jetzt auch mit der Marine führen, internationale Einsätze im Rahmen der UN oder der Europäischen Union oder der NATO, friedenssichernde, absichernde Sachen. Und dafür braucht es Möglichkeiten, langfristig auf See zu sein, auch fern unterwegs zu sein. Und das können Sie nicht mit kleinen Einheiten. Wenn man sich auf diese kleineren Einheiten, so wie Sie es jetzt gerade eingangs mit Ihrer Frage konzentrieren würde, das würde in der Tat dann in der Lage würden sein, unsere Küstenmeer in irgendeiner Form abzusichern. Aber wenn wir als Deutschland als viertgrößte Handelsmacht der Welt und mit Erwartungen auch an uns und vielleicht mal etwas unsere eigene Ambitionslosigkeit mal überwinden, dann werden wir auch größere Einheiten auch für die Zukunft brauchen.
Lassen Sie uns bitte noch über ein Thema sprechen, was auch immer groß in den Medien ist, nämlich das Thema Schattenflotte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man weiß, dass dieses Schiff irgendwie ein Spionage- oder Operationsschiff der Russen ist und so weiter. Bitte könnten Sie mal erklären, woran genau macht man das eigentlich fest? Und falls es diese Schattenflotte tatsächlich gibt, wie geht man denn in Zukunft dagegen vor? Und vielleicht ist das ja so eine Art Piraterie der Zukunft.
Erstmal klären müssten wir, was das ist. Was ist überhaupt Schattenflotte? Das ist ja kein Fachbegriff, das ist ein politisches Schlagwort. Fangen wir mal ganz einfach an, also diese großen Tanker, die wir da immer sehen, die in der Ostsee rumfahren und dümpeln und die sich dann auf dem Weg zu sonst wohin machen. ist ja zunächst einmal, dass Russland weiterhin Handel mit Staaten betreibt, die sich eben nicht an den Sanktionen gegenüber Russland beteiligen. Und das tun sie mit solchen Schiffen. Was sie natürlich, womit sie es viel einfacher tun könnten, wäre, wenn sie diese Schiffe entsprechend beflaggen. Und zwar mit den Flaggen der Russischen Föderation, was sie nicht tun. Aber letzten Endes, das war's. Insofern ist das, was sie vor 2-3 Wochen, ein solches russisches, also nicht unter russischer Flagge fahrendes, aber angeblich Schattenflottenschiff, in internationalen Gewässern durch die französischen Spezialkräfte aufzubringen, das entbehrt nun wirklich jeglicher Rechtsgrundlagen. Also einfach mal so in internationalen Gewässern auf ein Schiff mit Spezialkräften aufzutauchen, das ist ein Rechtsbruch. Also müsste man sie zunächst mal weiterfahren lassen, was hier dann auch geschehen ist. Wenn wir jetzt im Sinne von der Schattenflotte, die sie denn ein Schiff haben, das mit schlierendem Anker, also nach dem Motto den Anker auf dem Grund laufen lassen, um zum Beispiel Datenkabel oder unterseeische Kabel oder was auch immer, was an Boden der Ostsee zum Beispiel liegt, zerstört oder in irgendeiner Form stört oder nicht mehr brauchbar macht, dann handelt es sich hier natürlich schon um etwas, was letzten Endes in internationalen Geflogenheiten natürlich dann verfolgt wird. Aber zunächst einmal nur Schattenflotte, also nur die Tatsache, dass die Russische Föderation, ob wir das nun wollen oder nicht, weiterhin mit diesen Schiffen Handelsgüter von A nach B bringen, das ist denen ja nicht verboten, solange sie im internationalen Gewässern sind. Wenn sie natürlich zum Beispiel in deutsche oder in polnische Gewässer sind, dann kann man sie sehr wohl aufbringen. Aber einfach mal so geht das nicht.
Herr Admiral Schönbach, das war ein sehr interessantes Gespräch über Seekriegsführung, die Zukunft der Seekriegsführung und natürlich über geostrategisches Denken und den Platz der Marine darin. Herzlichen Dank und vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, danke. Tschüss.
Artilleriegranaten, ausgehöhlten Mondlandschaften und an die verschlammten Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg und nicht zuletzt an die nicht weniger trostlos aussehenden zerstörten Gebiete in der Ukraine, die durch Artillerie oder Drohnen gekennzeichnet sind. Früher nannte man diese Kriegsschauplätze noch Schlachtfelder, heute spricht man von Gefechtsfeldern. In der langen Geschichte der Kriege griffen die Militärführer auf alles zurück, wovon sie sich Erfolg und Schlachtenglück versprachen. Im Vorteil war dann gelegentlich derjenige, dem es gelang, neue Taktiken, neue Waffen oder das Gelände gut genug für sich nutzen zu können. Und die Frage für uns heute ist jetzt: Wer kann das in Zukunft besser und wie gelingt es besser? Die Zukunft vorauszusehen ist natürlich nicht möglich, aber es lohnt sich mal, einen Blick darauf zu werfen, wie das Gefechtsfeld der Zukunft aussehen könnte. Oder eben nicht. Und die Themen Drohnen, künstliche Intelligenz, elektronische Kampfführung oder Cyberangriffe sind Dinge, von denen wir ja auch alle schon mal was gehört haben. Aber wird das alles in Zukunft genutzt und vor allem wie? Wie werden Gefechte in der Zukunft ablaufen? Was ist technisch und taktisch möglich und was sind vielleicht nur Hirngespinste? Dazu begrüße ich jetzt den Oberst AD der Luftwaffe, Richard Drechsel, bis vor kurzem noch langjähriger Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst mal, bevor wir uns um das Gefechtsfeld der Zukunft kümmern, wollen wir mal klären, was ist eigentlich das Gefechtsfeld der Gegenwart? Also wie stellen sich die Menschen heutzutage das Gefechtsfeld vor? Auch diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen länger nicht mehr dabei waren und bei der Bundeswehr und der NVA Erfahrung gesammelt haben.
Herr Danowski, ich habe in Vorbereitung dieser Sendung meine Unterlagen geschaut. In meiner Grundausbildung hatte ich ein Taschenbuch Wehrausbildung. Und da steht drin, sehen, hören, feststellen und melden sind die Grundlagen des Gefechtes. Also die Informationen aufzunehmen aus verschiedenen Quellen und daraus ein Bild zu machen, das war schon seit langer, langer Zeit Gegenwart dessen, was für den Soldaten auf dem Gefechtsfeld dann hochinteressant ist. Die Gegenwart ist, wir haben da wahnsinnige Schritte getan. Wir sind heute mit Munition unterwegs, die selbstständig Ziele sucht, die über dem Gefechtsfeld lungert, Loitering-Munition, die das Gefechtsfeld über Stunden und Tage selbstständig absucht und bekämpft nach programmierten Kriterien. Die Zukunft steht ins Haus. Es geht um ein gemeinsames Missionsnetzwerk, in dem Aufklärungsergebnisse, in dem Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen, auch Geheimdienstberichte etc. integriert werden in eben ein gemeinsames Lagebild. Das ist die Zukunft. Die Amerikaner arbeiten heftig dran und in der NATO gibt es entsprechende Entwicklungen.
Das klingt fast so, als wäre die Zukunft schon ein bisschen da. Also als wäre das alles schon an der Gegenwart kratzend.
Die Gegenwart arbeitet bereits ganz heftig daran und die Wege dahin sind vorgezeichnet. Es geht um die Frage einer entsprechenden Ausstattung über alle Ebenen mit den entsprechenden Gerätschaften, mit den Sensoren und mit der Rechnerleistung, um die es da geht. Und vor allen Dingen, es geht darum, eben die Kräfte, die beteiligt sind, daran zu koordinieren. Und das ist dann ein Hauptzweck dessen, was man im Frieden und in der Ruhe macht, nämlich die Gefechtsstände zusammenzuschalten und die Bilder entsprechend in die Köpfe der beteiligten Soldaten zu bringen.
Lassen Sie uns an der Zukunft ein bisschen kratzen. Wie würden Sie denn in einem Satz, bevor wir genauer darauf eingehen, zusammenfassen, was ist unter dem Begriff vernetztes Gefechtsfeld zu verstehen?
Das ist eine netzwerkzentrierte Kriegführung, in dem Aufklärungs-, Führungs- und Wirkungssysteme eine Informationsüberlegenheit herstellen und dafür sorgen, dass eine Teilstreitkraft übergreifende militärische Operation stattfinden kann. Es gibt das Konzept eines globalen Informationsnetzwerkes, Global Information Grid der Amerikaner. In dem sollen eben auf globalem Maßstab alle entsprechenden Daten zusammengefasst werden. Jedem Soldaten und jeder Kampfeinheit soll an jedem Ort und zu jeder Zeit unter allen Wetterbedingungen eben die relevanten Informationen zur Verfügung stehen. Zur Verfügung stehen heißt, damit kann er dann arbeiten, damit kann er dann die entscheidende Aktion einleiten oder auslösen. Das ist die Grundidee des Ganzen.
Sie haben das mit der Rechnerleistung gerade schon angesprochen und ich glaube, das wird ja auch immer wichtiger, so also auch auf dem Gefechtsfeld der Zukunft. Von was für Leistungen und angeforderten Leistungen sprechen wir denn da?
Wir sind auf dem Weg, dass die Datenfusion über Rechner stattfinden kann. Die Rechnerleistungen dahinter, die sind heute nicht mehr das große Problem. Es ist die Frage, dass eben die Schnittstellen passen, dass die Datenübertragung funktionieren kann, dass entsprechende Anzeigen möglich sind und natürlich das Verständnis der beteiligten Soldaten an den Bildschirmen da ist, die mit diesen Daten am Ende sind es erstmal die entsprechend umgehen können. Also einheitliche Schnittstellen, Rechnerleistungen zur Unterstützung dieser Programme, die da erforderlich sind. Üben, üben, üben bleibt aber nach wie vor die entscheidende Voraussetzung, weil die Daten an sich sind das eine und das Umgehen damit und in einem Kriegsbild entsprechend agieren ist das andere. Also den automatischen Krieg, ich spitze es mal so zu, der stattfindet, weil irgendwo ein Datum eingegeben wird, das findet statt auf der Ebene eben der Munition, aber noch nicht auf der Ebene Kriegsbild und Gott bewahre uns, dass das irgendwann mal der Fall sein soll. Dahin wollen wir, denke ich mal, nicht.
Sie haben es gerade schon gesagt, üben, üben, üben. Was verändert sich denn konkret für den Infanteristen der Zukunft in Sachen Ausstattung, Entscheidungsprozesse oder auch Reaktionszeiten?
Der Infanterist der Zukunft ist ein Rüstungsprogramm der Bundeswehr, also etwas ganz Umrissenes und Festes. Der Auftrag ist erteilt an die Firma Rheinmetall zur, sagen wir, Digitalisierung der Infanteriesoldaten. Es sollen Systeme geliefert werden, in dem jeder Soldat einen Rechner mit sich führt und elektronischen Kontakt zu seinem Gruppen- oder Zugführer hat. Das Ganze angebunden an den Schützenpanzer Puma, also eine Idee und eine Absicht und ein Unterfangen, das die elektronische Anbindung des einzelnen Soldaten an den Gruppen- und Zugführer ermöglicht und eben ein ständiger Abgleich aller Informationen, die da sind. Ob das funktioniert, wird man sehen. Die Bundeswehr ist mutig. Sie führt das jetzt in großem Stil bereits ein. Es ist ein Milliardenauftrag erteilt, der bis Ende 2030 gehen wird. Interessant ist dabei, dass dieses Konzept dahinter über den Schützenpanzer Puma bisher keinen Exporterfolg gebracht hat. Also das ist ein Vorgehen der Deutschen. Andere Länder mögen das ähnlich machen, aber das, was die Deutschen mit dem Schützenpanzer Puma machen, das ist ein deutsches Vorgehen und eben nicht unbedingt kopierbar durch andere Länder. Es ist sehr, sehr aufwendig.
Und da merkt man immer wieder, was der Soldat von heute eigentlich können muss. Er muss körperlich stark sein, das Handwerkszeug, das er bisher eh schon hat, beherrschen müssen, muss er auch beherrschen. Und dann kommen noch die Technik dazu. Aber weil Sie schon von großen Fragezeichen gesprochen haben, würde ich gerne nachhaken, auf welchem Stand der Technik sind wir in Deutschland, in Europa, um wirklich eine robuste Form dieses Schlachtfeldes der Zukunft irgendwie hinzustellen. Also damit meine ich eine, die nicht sofort bei der ersten Erschütterung flöten geht.
Das vernetzte Schlachtfeld ist eben ein Feld, das mit der Informationsgewinnung anfängt, mit Sensoren und mit einem gefechtsweltweiten, am besten weltweiten Maßstab der Informationsbeschaffung und der Informationsgenerierung. Da stecken ja natürlich auch bereits die großen Probleme drin. Dort sind eben lange nicht weltweit alle Voraussetzungen geschaffen. Auch die Amerikaner tun sich schwer, das weltweit auf die Beine zu stellen. ein Satellitennetzwerk, das zu jedem Zeitpunkt an jedem Punkt der Welt entsprechende Aufklärungsergebnisse liefern kann, dass diese Aufklärungsergebnisse auch dahin bringt, dann in der Übermittlung, wo sie hingehören, die entsprechenden Formate haben, mit denen man arbeiten kann und daraus dann Bilder generiert werden können, die dem Soldaten helfen und die dem Kommandeur helfen bei den Entscheidungen im Einsatz. Das sind die Schlüsselfragen. Die Amerikaner arbeiten seit langen Jahren dran. Die europäischen Streitkräfte machen das auch. In der NATO in gewisser Weise immer abhängig von den Amerikanern, selbstverständlich. Die logische Frage ist, wie selbstständig sind da die Europäer? Die Europäer haben leider bisher keinen eigenständigen Weg gefunden, eben das auf die eigenen Beine zu stellen. Also das hängt immer irgendwie an der NATO und damit an den Amerikanern. Und ein EU-weites oder europaweites Vorgehen ist da nicht in Sicht, da fehlen ganz wesentliche Elemente.
Zum Gefechtsfeld der Zukunft gehört natürlich nicht nur die Vernetzung, sondern auch das technische Waffenthema, also das Thema Drohnen. Drohnen sind in aller Munde. Man braucht sie an der Front, gerade in der Ukraine, für alles Mögliche, zum Transport, zur Aufklärung, zur Ein-Mann-Bekämpfung. Es gibt Wasserdrohnen, es gibt weitreichende Drohnen mit hoher oder niedriger Sprengkraft. Es gibt eigentlich keine Drohne, die es nicht gibt. Das, worauf wir uns heute allerdings auch so ein bisschen konzentrieren wollen, weil wir es noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema der Kampfroboter. Das auch immer, ich will nicht sagen größer, aber doch populärer wird, weil es tauchen immer mal wieder Videos auch auf YouTube auf, wo zwei komplett autonom kämpfende Roboter auftauchen, die dann aufeinander losgehen, sich prügeln, aufeinander schießen und so weiter und so fort und sehr geschmeidig bewegen. Ist das tatsächlich wirklich Zukunftsmusik oder sind wir da auch schon auf einem sehr weiten Weg, gerade was so China und die USA angeht?
Im militärischen Einsatz, um ein Gefecht zu gewinnen, sind die nach meiner Kenntnis nicht. In Einzelfällen mag das versucht werden. Aber die Welt entwickelt sich ja auch hier schrittweise und es ist ja nun mal so, dass es eben bereits Waffenstationen gibt, die aufgestellt werden, mit Maschinenkanonen versehen sind, die mit Sensoren versehen sind und die mehr oder weniger selbstständig einen Kampf führen können in der Wirkungsweite dieser Kanonen, die sie an Bord haben. Also derartige Stände aufzustellen und Krieg zu machen damit, das ist ohne großen Aufwand schon möglich. Da arbeiten alle Länder dran. Die Ukraine ist da selbstverständlich am weitesten, weil dort eben der tägliche Kampf ums Überleben da ist und die Gefährdung einzelner Soldaten damit dramatisch reduziert werden kann. Auch diese Stationen müssen natürlich versorgt werden. Da muss jemand dann hin, dann muss die Energieversorgung wieder regeln oder Munition aufsummieren oder Defekte beseitigen. Also das alles geht bis heute nicht ohne Menschen. Die dystopische Zukunft, dass dort menschenähnliche Gebilde den Krieg führen, die sich bewegen wie der Mensch, ein Bewusstsein haben wie der Mensch in die Richtung, ja, das sind dystopische Vorstellungen und Ideen. Ob die Welt dahin sich entwickelt, werden wir sehen. Meine und unsere Wunschvorstellung, denke ich, ist das nicht.
Haben Drohnen oder Roboter oder vielleicht auch Wasserdrohnen bereits ein Gefecht entschieden, sowohl im Ukraine-Krieg als auch woanders? Und wenn ja, welche Faktoren haben dazu geführt? Technik, Taktik oder vielleicht logistische Überlegenheit?
Es ist üblicherweise ein Zusammenwirken von Faktoren. Aber im Krieg Aserbaidschan gegen Armenien, in den Kriegen waren ja mehrere nacheinander, die dort stattgefunden haben, waren die Armenier anfangs nicht vorbereitet auf diese Bedrohung von Maschinen aus der Luft. Die Armenier waren nicht darauf vorbereitet, dass alle ihre Signale, ihre Informationsquellen ausgekundschaftet wurden, dass die Informationen, die sie übermittelt haben, entsprechend ausgespäht wurden, dass ihre Mobiltelefone aufgeklärt wurden und sie damit eben Ziele abgegeben haben. Also die Drohnen, die da in der Luft waren, die haben diesen Krieg weitestgehend entschieden. Also es gibt Beispiele dafür, wie schon erwähnt. Die Gegenwart in der Ukraine ist die, dass dort heftig dran gearbeitet wird an der Weiterentwicklung. Wir haben ja im Ukraine-Krieg eine Situation, wo mitten im Krieg aus Gründen der Verteidigung des Landes eben entsprechende Kräfte zusammenwirken, vom Drohnenentwickler über den Softwareentwickler bis zum Militär, der denen sagen kann, jetzt schreiben wir das Programm so rum und nichts andersrum. Also eine Laborsituation geradezu direkt hinter der Front, die dazu führt, dass Erkenntnisse aus dem Kampfgeschehen in die Entwicklung eingebracht werden kann. Die Situation haben wir in Deutschland nicht. Die Ukrainer haben dort eine wahnsinnige Entwicklung hinter sich gebracht. Allerdings Auch die Russen lernen dazu. Die Bedrohung der Ukrainer durch Drohnen, die kommt ja von der russischen Seite. Also das ist eine Entwicklung, die lange nicht nur auf die Ukraine als Land zurückzuführen ist, sondern die inzwischen in aller Breite unterwegs ist.
Jetzt wollen wir gleich mal fließend sozusagen in das Thema künstliche Intelligenz übergehen. In welchen Bereichen verändert Ihrer Meinung nach oder Ihrem Kenntnisstand nach die künstliche Intelligenz heute schon das Gefechtsfeld?
Es ist schon eine KI-Euphorie unterwegs, die ist von besonderem Kaliber, das muss man schon sagen. Im Zentrum ist eine Technologie, die eben aus der Datenflut, die es heute im modernen Gefechtsfeld gibt, durch Mustererkennung und durch schnelle Datenverarbeitung eine gewisse Form von Intelligenz erschafft, die der Rechenleistung und dem Speicherplatz des menschlichen Gehirns überlegen ist. Das ist der Kern dessen, worum es da geht. Die automatischen Systeme, die es heute gibt, gibt es Definitionen, die Wissenschaft macht sich Gedanken darüber. Ich kann mal dazu beitragen, was denn aus Sicht des Bundesministeriums der Verteidigung autonome Systeme sind. Ich darf mal zitieren. Ein autonomes System ist ein Waffensystem, das in erster Linie bestimmt ist, tödliche Gewalt gegen Personen zur Wirkung zu bringen und welches ohne jegliche menschliche Einflussnahme und Kontrolle sein Umfeld und seinen internen Zustand wahrnimmt, entscheidet, rational handelt, evaluiert und daraus lernt. Das ist die Definition von Autonomie auf dem Gefechtsfeld. In Deutschland ist man sich einig, das ist die Position der Bundesregierung, dass der Mensch die Entscheidungsgewalt über Leben und Tod behalten soll. Allerdings bleiben natürlich völlig Fragen zur Umsetzung dieses ethischen Grundsatzes offen, weil die Entwicklung in verschiedenen Bereichen, die geht halt darüber hinaus. Was wir sehen als geradezu symbolhaftes Wirken der künstlichen Intelligenz, sind riesige Drohnenschwärme, die einer komplexen Choreografie folgen, am Himmel tanzen und den Eindruck uns geben, was dort bereits heute möglich ist. Ob es dann bereits im Gefechtsfeld eingesetzt werden kann, ist dann eben eine andere Frage.
Das ist nämlich genau der Punkt, den ich jetzt aufgreifen wollte, nämlich die autonomen Drohnenschwärme, die oft genannt werden. Wie funktionieren solche Schwärme grundsätzlich und welche taktischen Vorteile können sie liefern?
Das Grundprinzip dafür ist ja relativ einfach. Ein Drohnenschwarm funktioniert so, indem jedes einzelne Element da drin entsprechend einen Plan hat, Sensorik hat und entsprechende Flugbewegungen, wenn es in der Luft stattfindet, ausführen kann. Der Drohnenschwarm, der bestimmte choreografische Figuren am Himmel macht, der könnte natürlich genauso, und das sind wir bei der Frage der Wirkung, könnte natürlich genauso einen Gefechtsfeldstreifen angreifen und eben alles, was sich bewegt, ins Visier nehmen oder eben in den Bäumen verharren und darauf warten, dass sich irgendetwas bewegt. Das ist technisch bereits möglich. Diese Drohnenschwärme eben mit einzelnen Waffen zu versehen, ist möglich. Das ist eine Vorstellung, die nicht allzu weit von der Wirklichkeit weg ist. Wie man damit umgehen kann, wie man sich dagegen wehren kann, die Frage ist leicht gestellt, die Antwort ist schwierig. Der Angreifer hat es an der Stelle leichter als der Verteidiger. Der Angreifer wählt die Waffen und der Verteidiger muss sich entsprechend dagegen in Szene setzen können. Das ist übrigens auch der Punkt bei der Drohnenwahl, wenn wir darüber sprechen wollen. Die Idee, an der Grenze nach Russland dort einen Wall an Drohnen aufzubauen.
Das müssen Sie jetzt bitte erklären. Das klingt nämlich wirklich so ein bisschen nach Zukunftsmusik. Was hat es damit auf sich mit dem Drohnenwall?
Das Konzept vom Drohnenwall ist bis jetzt nur ein Schlagwort. Das ist nicht ausgeführt und wie das realisiert werden kann, ist gerade in der Diskussion. Völlig klar ist, hier geht es ja um tausende Kilometer Grenze, die nur sehr schwer mit einem durchgehenden System an Sensoren versehen werden kann und dann auch noch entsprechende Elemente dahinter, die reagieren sollen. Also das ist erstmal nur eine theoretische Idee, aber immerhin denkt man drüber nach und versucht eben Ideen zu entwickeln, wie das realisiert werden kann. Klar ist natürlich auch im Gefecht geht es um die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wenn ich gegen eine kleine FPV-Drohne mit der F-35 kämpfe, dann verkämpfe ich mich und verschleudere mein Budget. Wenn man an den x-tausend Kilometern Russland gegenüber Elemente aufbaut, die hochintelligent sind und die aufwendig sind und dies und das und jenes können und der Gegner kommt mit etwas anderem daher, was in dem Konzept nicht enthalten ist, dann hat man fehlinvestiert und verliert die Abwehrmöglichkeit. Also das ist alles leichter gesagt als getan. Die Realisierung sehe ich in den nächsten Jahren nicht.
Jetzt ist ein, zweimal der Begriff automatisiertes Gefechtsfeld auch schon gefallen. Und ich stelle mir da vor, da sitzt jemand in Moskau, in Washington oder in Peking, Vor sich hat er ein rotes Knöpfchen und dann drückt er da drauf und überall fahren irgendwelche Drohnen oder Kampfroboter und so weiter hoch und bekämpfen sich wie bei einem modernen Computerspiel alle so gegenseitig und alles passiert gleichzeitig und vernetzt. Ist das alles Land der Fabel? Ist das Perry Rhodan? Oder ist das das, worauf es am Ende des Tages dann auch hinausläuft und hinauslaufen soll?
Es ist dort einiges in Entwicklung, es ist einiges unterwegs. Es geht darum, ein System zu entwickeln, Systeme zu entwickeln, die beherrschbar bleiben, die überschaubar bleiben, die dem Menschen eben die Einwirkungsmöglichkeit lassen, was passiert denn da eigentlich? Also Einfachheit und Beherrschbarkeit der Systeme, eine flexible und verteilte Führung, einschließlich eben des Rückgriffs auf KI, sind die entscheidenden Faktoren an der Stelle, an der wir uns jetzt befinden. Die künstliche Intelligenz ist an vielen Stellen erstmal ein Schlagwort. Ich meine, Rechnerleistungen haben wir seit langen Jahren zur Verfügung. Heute können die Rechner, die eingesetzt werden, eben sehr viel höhere Datenmengen verarbeiten, sehr viel höher integrierte Bilder liefern. Das sind aber, sagen wir mal, eigentlich iterative Entwicklungen. In Summe, wenn die künstliche Intelligenz eben in der ganzen Fläche tätig wird, wird das natürlich schon entscheidende Änderungen bringen. Aber die Militärs sind gut beraten, darauf zu achten, dass sie immer, ich sagte es bereits, eine Rückgriffsmöglichkeit haben auf die Welt ohne künstliche Intelligenz und ohne dass ein Rechner funktioniert. Das ist auch so, das ist auch erkannt. Bei der Frage der Steuerung von Gefechtsstellen und so weiter denkt man an Alternativen nach, die es seit Jahrzehnten gibt, nämlich die Hochfrequenzlösungen bei Datenübermittlung zu erhalten und eben dafür zu sorgen, was ist denn, wenn die ganze Digitalisierung so nicht weitergeht und man ohne Energieversorgung dasteht und ohne entsprechende Wege, was ist denn dann? Also dann muss man ja sich weiter verteidigen können und seine Gefechte führen können.
Was immer wieder auffällig ist, dass gerade im Ukraine-Krieg sogenannte ausgemusterte Waffensysteme eine Renaissance erfahren. Stichwort Flakpanzer Gepard, der schießt ein-, zweimal auf eine Drohne und weg ist sie. Worauf ich hinaus will, ist es vielleicht ein Fehler, auf neue und vielleicht technisch überzüchtete Produkte oder Waffensysteme zurückzugreifen, wenn am Ende des Tages die altbewährten Waffensysteme wie ein T-72 auf russischer Seite oder ein Flakpanzer Gepard doch regeln können, sozusagen?
Der Flakpanzer Gepard ist ein gutes Beispiel, den die Bundeswehr leichtfertig ausgesondert hat. Und man ist jetzt froh drum in der Ukraine um jedes einzelne Stück, was man reaktivieren konnte. Ein ähnliches Modell, zwar moderner und mit Rechnerleistung an Bord, sehr viel mehr als eben beim Gepard noch, ist ja unterwegs und ist bereits serienreif und gibt Verträge, entsprechende Hundertschaften dieses Systems eben zu beschaffen für die Bundeswehr. Die alternative Rückgriffsmöglichkeit auf die Welt ohne hohe Rechnerleistung und ohne Anbindung an Gefechtsstände und ohne entsprechende Steuerungen von künstlicher Seite, die bleibt erhalten und das bleibt die Herausforderung.
Herr Drechsel, es kann natürlich sein, dass Ihnen durch meine Fragen aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen zukunftsskeptisch und technikskeptisch bin. Das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht weiß, inwieweit kann die Bundeswehr technisch da Schritt halten und wo entwickelt sich dieses ganze Thema vernetztes Schlachtfeld mit KI und so weiter eigentlich hin. Aber anders gefragt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, das Ganze auch irgendwie positiv zu sehen, einen gewissen Nutzen daraus zu ziehen?
Es gibt auch Argumente, dass eben moderne Kriegsmittel, über die wir jetzt gesprochen haben, dass die im Unterschied zum Ersten und Zweiten Weltkrieg die ganz großen Opferzahlen verhindern können. Beispiele gibt es ja. Die israelische Armee hat mit den Luftschlägen gegen die iranische Militärführung deren Nuklearpotenzial ohne herkömmlichen Krieg weitgehend ausgeschaltet mit Unterstützung, wie wir wissen, der Amerikaner mit heftiger Unterstützung. Der Krieg in der Ukraine, der ist brutal. Jeder Mensch, der stirbt da drin, ist einer zu viel. Aber mit den fünfstelligen zivilen Opferzahlen, die es dort gibt, ist das eben mit dem Zweiten Weltkrieg bei weitem nicht vergleichbar. Was war im Zweiten Weltkrieg? Dort gab es einen Luftkrieg gegen Nazi-Deutschland mit etwa 600.000 zivilen Opfern. Adolf Hitler hat überlebt. Das wäre heute anders. Heute gäbe es Möglichkeiten, eben dort gezielte Schläge auszuführen. Also will damit sagen, der moderne Krieg, von dem wir jetzt gesprochen haben, der bietet auch Möglichkeiten, die Bevölkerung zu verschonen. Der Gaza-Krieg ist dort eine ganz andere Hausnummer aus ganz anderen Gründen. Aber das Argument, dass mit modernen Kriegsmitteln eben sehr viel selektiver vorgegangen werden kann im Kriegsfalle, das zählt selbstverständlich.
Abschließend ist natürlich ganz entscheidend die Frage, wie verteidigt man diese neuen Waffensysteme? Zumal wir vielleicht davon ausgehen müssen, dass gerade die mitteleuropäischen Staaten Deutschland, Schweiz, Österreich eben nicht super ausgestattet sein werden, technisch und auch nicht in der großen Masse. Wobei wir natürlich oft genug auch versucht sind, uns das Depot mit irgendwelchen Sachen, wo wir denken, oh, das brauchen wir jetzt unbedingt, voll zu klatschen. Also sind am Ende die Waffen, die uns weiterhelfen, die unser Land schützen können, nicht immer diejenigen, die gerade das beste, technische, neueste vom Markt zu sein scheinen.
Der Punkt ist relevant. Wenn jemand das Stichwort Drohnenwall anspricht, dann ist ja genau das der Punkt. Also wogegen wollte man sich denn schützen? Wofür investiert man auf Tausenden von Kilometern Länge? Wogegen will man sich wappnen? Und am Ende kommt der Gegner mit was ganz anderem daher. Der Schlüssel liegt eben nicht darin, in zündteure Waffensysteme in tausende Stückzahlen ins Depot zu legen, sondern der Schlüssel liegt in der, das versuchte ich klarzumachen, in der flexiblen Reaktionsmöglichkeit. Die Frage ist daher schon erlaubt, ob das, was wir jetzt in den Zeitungen lesen, dass die Bundesregierung, das Parlament dabei sind, in tausende Stückzahlen Panzer anzuschaffen und dafür zu sorgen, dass die Depots wieder aufgefüllt werden, ob das der richtige Weg ist. Man muss wohl eine gewisse Mindestausstattung daliegen haben und wäre aber dann gut beraten, einen Weg zu finden, dass anders als heute, wo die Einzelmanufaktur beim Panzer in der Munitionsfertigung und so weiter dann dazu führt, dass wir Jahre und Jahre brauchen, bis wir wehrfähig sind, eine große Stückzahl, wie wir an dem Punkt vorbeikommen. Also die Ausstattung mit Drohnen als Beispiel, die ist wichtig, es muss was da sein, man muss handeln können aus dem Stand heraus, mehr oder weniger. Aber noch besser wäre es, Mittel und Wege zu finden, aktuelle Drohnen so herzustellen in kurzer Zeit, also Herstellungsmöglichkeiten an der Hand zu haben, um anhand der aktuellen Bedrohung dann handlungsfähig zu sein. Das, denke ich mal, ist ein Schlüssel für die Zukunft.
Wie wird das Gefecht der Zukunft oder das Gefechtsfeld der Zukunft aussehen? Darüber sprach ich mit Oberst AD der Luftwaffe Richard Drechsel, langjähriger Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Herr Drechsel, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Gerne, herzlichen Dank.
Das war die neueste Ausgabe von Krieg und Frieden für diese Woche hier im Kontrafunk. Wir haben heute über das Gefechtsfeld der Zukunft gesprochen und über das Thema Seeherrschaft. Und ich möchte den Punkt von Herrn Drechsel auch nochmal aufgreifen. Ganz zum Schluss hat er den gebracht. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Technik so weiterentwickelt, dass militärische Auseinandersetzungen eben nur kurz oder vielleicht sogar gar nicht stattfinden. Kriege lassen sich aber für manche Staaten möglicherweise, das hoffen sie zumindest, durch ihre Neutralität verhindern. Und damit können wir direkt zu unserem Thema nächste Woche überleiten, denn da ist Andreas Peter für Sie da. Mit den Gesprächspartnern wird sich alles um das Thema Neutralität in der Schweiz drehen und um Österreichs Friedensbewegung und immerwährende Neutralität. Wir haben also einen Neutralitätstag. Freuen Sie sich drauf. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche dabei sind. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.